Endlich, Josef Teil 7. Ihr habt lange darauf gewartet, ich auch. Und nun ist es soweit, das Finale deutet sich an. Die wirklich letzte Predigt in dieser Reihe, versprochen. Ich bin zwar nächste Woche nochmal hier, weil eure Gemeindeleitung es vorgezogen hat, diese Tage in Südafrika zu verbringen. Deswegen darf ich in einer Woche nochmal hier sein, dann aber zu einem ganz anderen Thema. Josef. Und ich sage nur, was für ein Leben, was für eine Biografie, was für eine Karriere. Der Junge aus Kanaan, zweitjüngster Sohn des Erzvaters Jakob, wird Ministerpräsident in Ägypten. Und das ist ein sehr langer Weg bis dorthin mit unvermeidlichen Erfahrungen. Da ist die Arroganz der jungen Jahre, da wird er verkauft als Sklave durch seine Brüder, da ist die Zeit im Gefängnis, weil er einer bösen Frau widerstanden hat. Da ist die Begegnung mit dem König von Ägypten und seine Vollmacht, Josefs Vollmacht, Träume zu deuten und schlussendlich die Berufung in die Regierung des zweitmächtigsten Mannes im Königreich Ägypten. Soll ich das nehmen? Ah, dann nehmen wir das mal weg hier. Die Technik kennt keine Grenzen hier. Dankeschön. In der ganzen Zeit haben wir von seiner Familie, also der Familie, aus der er stammt, nichts mehr gehört. Josef hat in Ägypten geheiratet und hat zwei Söhne und es geht ihm gut. Also was so falsch begonnen hat, wird diesem Mann nicht zum Verhängnis, sondern offensichtlich zum Segen. Und das hat letztlich einen einzigen Grund. Josef hat in der Fremde gelernt, Gott zu vertrauen. Und selbst in der größten Versuchung ist er treu geblieben. Ich denke nochmal an die Situation, als er der Verführung durch die Frau des Potiphar widersteht und was er da sagt. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Aber was ist mit seiner Familie? Die ganze Vergangenheit, die sich irgendwo im Hintergrund die ganze Zeit befunden hat, die baut sich jetzt plötzlich vor ihm auf, als seine Brüder vor ihm stehen. Wir haben das letzte Mal gehört. Die Brüder sind nach Ägypten gekommen, weil im Nahen Osten Hungersnot herrscht und nur in Ägypten gibt es Getreide zu kaufen. Josef erkennt seine Brüder sofort, aber sie erkennen ihn nicht. Wie sollten sie auch? Sie halten ihn ja für tot. Sie haben ihn verkauft als Sklaven nach Ägypten, sind davon ausgegangen, dass er das nicht überlebt. Und statt wildem Bartwuchs und einer nach Vieh riechenden Kleidung steht vor ihnen ein parfümierter und nach ägyptisch-höfischer Sitte gekleideter Ägypter. Sie erkennen ihren Bruder nicht nach all den Jahren. Aber nun kommt es. Deswegen auch die Überschrift in dieser Predigt: Josef offenbart sich ihnen. Gott kommt auch mit der Familie ans Ziel, denn er hat mit dieser Familie einen großen Plan vor, einen Plan, der bis heute Wirkung zeigt. Ohne diesen Plan säßen wir an diesem Sonntag nicht hier. Ich bete noch einmal und dann sehen wir, wie es weitergegangen ist. Herr, und jetzt bitte bei all dem Guten, was wir schon erlebt haben, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Ein berühmter Prediger hat einmal gesagt, einem Pastor steht keine Stunde für seine Predigt zu, wenn er nicht in der Lage ist, dies auch in einem Satz zu sagen. Oh, habe ich gedacht. Da fragt man zuerst, was macht Josef zu einem der ganz Großen im Reich Gottes? Ein Satz, der alles ausdrückt. Ich versuch's mal, aber ich gebe zu, mit fremder Hilfe. Charles Swindoll, der ein sehr schönes Buch über Josef geschrieben hat, der hat das so formuliert: Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Also mit anderen Worten, ob dein Herz am richtigen Fleck sitzt, erkennt man an deiner Einstellung, deinem Einsatz für die Sache des Herrn. Deine innere Haltung macht deine Füße schnell oder langsam. Sie macht dich träge oder bereit, deinem Gott und den Menschen zu dienen. Und ich denke, wie sehr brauchen wir da das Wirken des Heiligen Geistes, damit unser Herz zurechtgerückt wird und unsere Haltung stimmt. Also ganz viel Gnade und Offenbarung. Und Gott benutzt beides, um aus Josef einen großen Mann und aus den Brüdern Menschen mit einem Herzen zu machen, das am richtigen Fleck sitzt. Ich lese uns ein paar Verse aus 1. Mose 44. Weitere werden noch dazukommen, aber erstmal diese ersten fünf Verse. 1. Mose 44, 1 bis 5. Nach dem Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter: Füll jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können, dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein. Meinen silbernen Becher verstau in Benjamins Sack zusammen mit seinem Geld. Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen reisten die Brüder mit ihren vollbepackten Eseln wieder ab. Sie waren noch nicht lange fort, da befahl Josef seinem Hausverwalter: Schnell, jag den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, frag sie, warum habt ihr dieses Unrecht begangen, obwohl ihr so gut behandelt worden seid? Warum habt ihr den silbernen Trinkbecher meines Herrn gestohlen, mit dessen Hilfe er die Zukunft voraussagt? Das ist ein Verbrechen. Man liest das und denkt, man ist in einem alten Krimi zu Hause. Warum ist Josef einer der ganz Großen im Reich Gottes? Also nicht einmal Abraham wird im Alten Testament so ausführlich und so positiv beschrieben wie Josef. Und Martin Luther hatte mit 1. Mose 44 richtig Probleme. Er hat mal geschrieben, er kann nicht verstehen, wie gewohnt es Gott zugelassen hat, dass 34 Verse dafür verwandt werden, eine so einfache Geschichte zu erzählen. Nun, Luther war eben auch Luther. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass diese Geschichte so ausführlich in der Bibel steht, denn sie beantwortet eine sehr, sehr wichtige Frage. Was ist eigentlich menschliche Größe? Was macht einen Menschen groß? Albert Hubbard, ein amerikanischer Autor, hat geschrieben: Der Schlussbeweis für Größe liegt darin, dass man fähig ist, herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Und Josef hat das gelernt. In der Tiefe eines ausgetrockneten Brunnens, verraten von seinen engsten Verwandten. In der Tiefe eines altertümlichen Gefängnisses, verraten von Menschen, denen er nichts getan hat. In der Tiefe des Verlorenseins, vergessen von Menschen, denen er geholfen hat. All das hat diesen Mann nicht bitter gemacht. Und nun geht die Geschichte weiter. Vor ihm stehen die Männer, seine Brüder, die ihn einst für 20 Silberlinge verkauft haben und verabschieden sich ein zweites Mal, um Getreide nach Hause zu bringen. Alles ist aus ihrer Sicht gut gegangen. Sie sind satt und zufrieden, ihr erinnert euch. Sie haben am Bankett der Gnade teilgenommen, haben gut zu essen bekommen. Nach all den Hungermonaten nun Kalbschnitzel, Lammkoteletts und Rinderfilet, dazu neue Kartoffeln, ein Becks und zum Nachtisch rote Grütze und Vanillesoße oder so ähnlich. Und nichts ist rausgekommen. Die dunkle Vergangenheit blieb völlig unberührt. Sie haben Josef nicht erkannt und noch ist nicht klar, ob sie wirklich aus den Erfahrungen der letzten Monate gelernt haben. Glauben sie jetzt Gott? Glauben sie überhaupt an Gott? Bringen Sie jetzt Ihr Leben in Ordnung oder leben Sie weiter mit einer Schuld, die 20 Jahre zurückliegt? Josef sieht das alles und wird Gottes Werkzeug an den Stammvätern Israels. Die Brüder verabschieden sich, laden die Säcke mit Korn auf ihre Tiere und los geht's. Und sie sind noch nicht lange unterwegs, da werden sie von dem Verwalter des Premierministers eingeholt. Gestohlen soll sie haben, gemeine Diebe sollen sie sein. Bereitwillig stellen sie sich der Kontrolle und Unfassbares geschieht. Der Schrecken holt sie ein. in einem der Kornsäcke im Gepäck von Benjamin, ausgerechnet von Benjamin, dem Jüngsten, finden sie den gestohlenen Silberbecher des Premier. Dumm gelaufen. Die Brüder sind fassungslos. Angst packt sie. Sie zerreißen ihre Kleider, damals so das Zeichen äußerster Betroffenheit. Sie können nicht mehr. Was sie nicht wissen, ist, dass Josef selbst es veranlasst hat, dass dieser Becher im Gepäck seines jüngsten Bruders gefunden wird. Und ich habe an dieser Stelle gedacht, wisst ihr, manchmal muss Gott uns so hart rannehmen, bevor wir endlich was kapieren. Ich wünsche dir das nicht. Aber bevor du mit einem verhärteten Gewissen, mit einem verhärteten Herzen verloren gehst, kann ich nur hoffen, dass der gute Gott dir eine ähnliche Chance einräumt wie damals diesen 11 Brüdern. Und einer der Brüder Juda ist fertig mit der Welt. Resigniert stellt er fest, 1. Mose 44, 16, was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Welche Schuld meint Juda? Den Becher haben sie doch gar nicht gestohlen. Und das ist ja auch klar. Also welche Schuld? Ich glaube, in diesem Augenblick zerrinnen 20 Jahre. 20 Jahre zerrinnen in einem Augenblick. Und Juda beginnt zu ahnen, dass Gott das letzte Wort spricht. Der Tag des Gerichts ist angebrochen. Und sie haben keine Gnade zu erwarten, sondern nur Strafe. Es ist alles offenbar. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Nun ist es raus. Und endlich stehen sie dazu. 20 elende Jahre mit angeklagtem Gewissen gehen zu Ende. Josef unterzieht die Brüder einer Prüfung. Und das ist der erste Teil. Sie sollen ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen. Und der zweite Teil ist, sie sollen ihr Verhältnis untereinander in Ordnung bringen. Josef lehnt den Vorschlag von Juda ab. Nein, nicht alle sollen zur Strafe in Ägypten bleiben, nur einer, der Jüngste, in dessen Sack der Becher gefunden wurde. Der Jüngste. Es war schon einmal der Jüngste, der dran glauben musste. Und die Frage ist doch jetzt, was wird Juda tun? Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen die Spannung mitempfinden, die sich hier aufbaut. Wenn sich so alles zuspitzt und die größte Not gleichzeitig zur größten Chance wird. Denn so handelt Gott immer und immer wieder auch in unserem Leben. Aus der Not deines Lebens wird die Chance deines Lebens, wenn dein Herz am richtigen Fleck ist. Nochmal, aus der Not deines Lebens wird die Chance deines Lebens, wenn dein Herz am richtigen Fleck ist. Was macht Juda? Hat sich sein Herz verändert oder ist es wieder der Jüngste, der Schwächste, der geopfert wird? Und jetzt folgen 17 Verse, alles die Antwort des Juda. 17 Verse, die eigentlich unmöglich sind, nach allem, was wir von Juda wissen. 17 Verse, die so enden. 1. Mose 44, 33 und 34. Herr, ich habe meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Ich weiß nicht, ist uns bewusst, wer das sagt? Juda. Diese so zu Herzen gehenden Worte kommen von einem Mann, der vor 20 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, vorgeschlagen hatte, da kommt der Träumer Josef, lasst uns ihn umbringen und sagen, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Und ausgerechnet dieser Mann bietet nun sein Leben für das Leben seines Bruders. Was soll ich sagen? Es ist doch so. Sie, er, haben die Prüfung bestanden. Die Not hat die Brüder zurück in die Arme Gottes getrieben. Und jetzt kommt es, der Augenblick, auf den ihr seit 6 Predigten wartet. Der Höhepunkt der Geschichte, der besondere Augenblick, auch die besondere Geschichte im ganzen Alten Testament. Hören wir auf Gottes Wort, 1. Mose 45, 1 bis 3. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharao sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Auf Hebräisch spricht der Ägypter sie an. Ani Josef, ich bin Josef. Und sie sind sprachlos, sie sind entsetzt, fassungslos. Vor ihnen steht ein Mann, der hemmungslos weint, vor dem sie gerade noch so viel Angst hatten, und der wohl ihr Bruder ist, Josef. Und dann umarmt er sie und küsst sie. Er bittet sie, näher zu kommen. Ich bin Josef. Ich glaube, man kann das, was da geschehen ist, gar nicht angemessen beschreiben. Wisst ihr, es gibt so Momente, Geschichten in unserem Leben, die überwältigen uns. Geschichten, die der Heilige Geist schreibt. Ich habe so eine gelesen und ich teile sie mit euch. Sabine Rehkopf ist eine ältere Dame, wohnt in Nörten-Hardenberg und war eine Zeit lang Geistheilerin. Wenn sie Menschen die Hände auflegte, wurden sie gesund. Aber es ging ihr dabei nicht gut. Sie hatte mit unerklärlichen Angstzuständen zu kämpfen, konnte monatelang nicht schlafen und fühlte sich in der Nacht von unsichtbaren Händen gewürgt. In ihrer Not erinnerte sie sich an ihre Zeit als Kind im Kindergottesdienst. Sie bat Gott um Hilfe, doch es wurde alles nur noch schlimmer. Da kam eines Tages ihr 13-jähriger Sohn Alexander von der Schule nach Hause und zeigte ihr ein neues Testament, das er geschenkt bekommen hatte. Er las es und fühlte sich so angesprochen, dass er Christ wurde. Seiner Mutter schrieb er das Vaterunser auf einen Zettel und klebte es an den Küchenschrank, sein Kommentar: Das wird dir helfen. Aber nichts schien zu helfen, bis sie im Kindergarten ihrer Tochter eine Frau kennenlernte, die war Christin und betete mit ihr. Und etwas Unerklärliches geschah. Sabine Rehkopf verstand plötzlich, dass Jesus auch für sie gestorben war. Sie wurde noch am selben Tag Christ und konnte das erste Mal seit langer Zeit wieder ruhig schlafen. Sie ging in den Gottesdienst unserer Mülheimer MV-Gemeinde, ließ sich taufen und wurde dort Mitglied. Geschichten, die man nicht hinreichend beschreiben kann, damals wie heute. Und so ging es auch Josef mit seinen Brüdern. Die Gnade triumphiert, nicht das Gericht. Hören wir noch einmal, was Josef in dieser Stunde sagt. 1. Mose 45, 5 bis 8. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharao und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Also ich finde, wenn man das liest, das ist der Hammer. Wie unglaublich ist denn das? Habt ihr das gerade gehört? Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Das ist eine eigentlich nicht zu erwartende menschliche Reaktion auf all das Unrecht, was Josef erlebt hat. Ich glaube, alle Male wäre hier zu Recht der Punkt der Abrechnung gekommen. Jetzt wäre doch die Gelegenheit gewesen, seinen Sieg auszukosten. Und mal ehrlich, ist es nicht so? Sind wir nicht eigentlich so gestrickt? Sie hat mich damals durch ihr Verhalten so gekränkt. Ich bin ja nicht mehr böse, aber mit ihr will ich auch nichts mehr zu tun haben. Auf meinen Geburtstag muss sie gar nicht erst kommen. Jahrelang hat er nichts von sich hören lassen. Jetzt kommt er und spielt den liebenden Vater. Er kann mir den Puckel runterrutschen. Auf meine Kosten hat er sich beim Chef eingeschleimt. Jetzt will er sich mein Auto leihen. Das wüsste ich aber. Klar vergebe ich ihm, aber dazu muss er erst mal kommen und seine Schuld eingestehen. Und. Ist es nicht so, dass wir in der Regel eher so reagieren, auch als Kinder Gottes? Aber so reagiert Josef nicht. Er ist ein großer Mann, ein Mann, der das Herz am richtigen Fleck hat. Wir haben wir am Anfang gesagt, Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Und das ist die Haltung des Josef. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und ich denke, was für eine innere Größe, was für ein Herz. Jahre später, als der Vater gestorben war, hat Josef das noch einmal gesagt. Da hatten die Brüder nämlich plötzlich Angst, dass er jetzt, nachdem der Vater tot ist, doch noch sich an ihnen rächt. Und da sagt er zu ihnen, 1. Mose 50, 19, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. An dieser Stelle müssen wir ja fragen, muss ich fragen, wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Hat man dir übel mitgespielt? Erinnerst du dich an viel Ungutes in deinem Leben, an Ablehnung und Verrat? Du bist absichtlich verletzt worden, gedankenlos übersehen worden. Kein Mensch dankt dir deine Mühe, deine Sorge, dein Einsatz. Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Und ich frage, ist das nicht ein wahnsinniger Tausch? Seine innere Haltung erlaubt es Josef, in aller ihm widerfahrener Ungerechtigkeit die gnädige Hand Gottes zu sehen. Und ihr Lieben, das ist ein Wunder. Der Teufel wollte den Mann zerbrechen, aber das Gegenteil ist passiert. Die Not seines Lebens hat ihn in die Arme Gottes getrieben und aus ihm einen Menschen gemacht, dessen innere Haltung seine Größe ausmacht. Er konnte Gnade leben. Und wie sehr wünsche ich dir das, dass du das auch kannst. Gnade leben, diese Haltung leben. Ist es nicht oft so, dass wir genau an dieser Stelle so große Mühe haben? Wisst ihr, wir besuchen die Gottesdienste, Gott sei Dank. Wir kennen die Bibel, laden uns die Internetpredigten und Vorträge runter, hören Lobpreislieder während der Autofahrt. Aber manchmal tun wir uns so schwer mit Vergebung. Auf unsere Art, fromm kaschiert, wollen wir es denen heimzahlen, die uns verletzt, gekränkt oder übersehen haben. Und Gott will das nicht. Gott will, dass unser Leben anders läuft. Und deshalb steht diese lange Geschichte in der Bibel. Josef ist großzügig, gnädig, ohne Eigennutz, freigebig und scheut sich nicht einmal, seinem Bruder Benjamin weinend um den Hals zu fallen. Was für ein Fest! Gott kommt zum Zug, wenn die Gnade über das Gericht triumphiert. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Das ist das, was Josef zum Vorbild macht. Wisst ihr, es sind nicht unsere Erfolge oder unsere Misserfolge, die uns klein oder groß machen. Es ist unsere innere Haltung. Ich habe große Menschen getroffen, große Menschen, deren Herz kalt wie Stein war. Menschen ohne Mitgefühl, ohne Gnade, Menschen mit Macht. Und ich habe kleine Menschen getroffen, deren Herz kalt wie ein Stein war, Menschen voller Selbstmitleid, ewige Nörgler mit einem harten Herzen. Und ich habe große Menschen getroffen mit einem Herzen am rechten Fleck. Menschen, die ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen und dabei demütig geblieben sind. Und ich habe kleine Menschen getroffen mit einem Herzen aus Gold. Die Welt hat sie kaum wahrgenommen, aber sie werden Könige und Königinnen im Himmel sein. Klären wir zum Schluss die Frage, was macht unsere innere Haltung aus? Ich will euch drei mögliche Kriterien nennen, die uns helfen können, diese Haltung zu beschreiben. Das erste Kriterium, der erste Punkt. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich im Glauben annehme, dass Gott mich an den Platz gestellt hat, wo ich heute stehe. Das bedeutet, ich höre auf, den verpassten Gelegenheiten meines Lebens nachzutrauern. Ich bekenne meine Schuld und mein Versagen und nehme mein Leben an. Ich habe nur das eine und ich will es wieder als Gottes Geschenk sehen, jetzt. Im Glauben will ich Ja sagen zu meinem Weg. Der erste Punkt. Der zweite. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung in meinem Leben anerkenne. Glaubt mir, es ist mir oft genug passiert, dass ich nachts nicht schlafen konnte und mich gefragt habe, warum passiert mir das nun wieder? Und ich glaube, zu viel Zeit ist in meinem Leben verstrichen, bis ich immer oder nicht nur gebetet habe, Herr, nimm das weg, sondern vielmehr, Herr, gib mir Kraft, das, was jetzt gerade passiert, in Würde durchzustehen. Es ändert sich alles, wenn wir Gottes Führung in unserem Leben anerkennen. Für Josef gingen die vielen Jahre im Gefängnis irgendwann zu Ende. Sie haben ihn nicht zerbrochen, sondern aus ihm einen Mann mit der richtigen Haltung gemacht. Der Apostel Paulus hat das so ausgedrückt in einem meiner Lieblingsverse, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und noch ein drittes und letztes Kriterium. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich der Führung Gottes im Glauben vertraue. Wisst ihr, nichts in meinem Leben ist Zufall, ist Pech oder Glück. Mein Leben ist ein Geschenk. Der Mai mit seinen Blüten und warmen sonnigen Tagen ist genauso wertvoll wie der verregnete November. Ich brauche keinen blauen Himmel, um dankbar zu sein. Der einzige Weg aus dem Kerker des eigenen Herzens ist die richtige Haltung. Ich vertraue Gott, der gute und böse Tage in meinem Leben zulässt und damit einen guten Plan verfolgt. Der Theologe und Evangelist John Edmund Haggett berichtet von seinem kleinen Sohn. Der Herr segnete uns gnädig mit einem kostbaren Sohn. Er war gelähmt und konnte nur mit Hilfe eines Korsetts in seinem Rollstuhl sitzen. Einer der angesehensten Gynäkologen Amerikas half ihm auf die Welt. Und dann beschreibt John, dass der angesehene Arzt bei der Geburt betrunken war. Er riss dem kleinen Jungen ein Bein aus dem Wachstumszentrum und brach ihm mehrere Knochen. Dem Baby bescheinigten 8 Ärzte im ersten Jahr keine Überlebenschance. Johns Frau musste das Kind alle 3 Stunden füttern. Sie bekam nie mehr als 2 Stunden Schlaf am Stück in diesem ersten Jahr. Bevor das passierte, war sie einer der bekanntesten Sängerinnen Amerikas. Sie gab ihre Karriere auf, um ganz für das Kind da zu sein. Ihre Stimme bezauberte kein Publikum mehr. Sie sang nur noch für ihren Sohn. Und John schreibt weiter, ohne die geistliche Reife, wobei sie die Kraftquellen Gottes in Anspruch nahm und einen Tag nach dem anderen lebte, hätte diese herzzerreißende Erfahrung schon lange zum Zusammenbruch geführt. Unser Sohn lebte mehr als 20 Jahre. Wir freuen uns, dass er sein Herz und Leben Jesus Christus übergeben hat. Ich schreibe seiner Bekehrung und seine wunderbare Art dem strahlenden Glanz einer geistig reifen, Christusbezogenen Mutter zu, die es gelernt hat, einen Tag nach dem anderen zu leben. Nie habe ich oder irgendjemand anders ein Wort der Klage von ihr gehört. Die Menschen sind sich einig, dass sie mit 35 Jahren, nachdem sie mehr Leid erfahren hatte als viele Leute, die doppelt so alt sind, einen Glanz besaß, der den Neid eines jeden jungen Menschen erregt hätte. Und für das Strahlen und den Charme hätte jeder Künstler gern ein Vermögen gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin berührt, wenn ich sowas lese, aber auch ein bisschen entmutigt, frustriert, fast ein wenig zornig. Denn so läuft das bei mir oft nicht. Viel geringere Anlässe lassen mich aus der Haut fahren. Wie wenig bin ich bereit, mich zu verschenken, nicht auf meinen Vorteil bedacht zu sein. Und ich frage mich, frage euch, war das schon immer so schwer? Wenn Menschen einmal von dir sagen können, er, sie, war ein Mensch mit dem Herzen am rechten Fleck, ein gnädiger, ein glaubensvoller Mensch, dann warst du ein großer Mensch. Jörn der Große, Emma die Große, Matthias der Große, Gabi die Große, Uwe der Große, Miriam die Große und wie ihr alle heißt, wie Josef. Groß, einzig und allein durch die Gnade Gottes. Ihr Lieben, lasst es zu, immer wieder neu, dass Jesus euer Herz berührt. Er sorgt für uns. Deshalb gebührt ihm allein die Ehre. Beten wir. Danke, Herr, dass du an der Arbeit bist, an jedem von uns zu jeder Zeit. Danke für das Leben, das du uns geschenkt hast, jetzt, heute und hier. Und danke, dass jeder von uns in deinen Augen so unendlich kostbar ist. Und dass du uns so unendlich liebst. Und dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und dafür danken wir dir. Ich danke dir für deine Gemeinde hier vor Ort. Für all die Menschen, die hier Gottesdienst feiern, die dazugehören. Und ich bitte von Herzen, segne du und behüte du und ja, lass uns Leute sein, deren Haltung durch deinen guten Heiligen Geist geprägt ist. Herr, zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen.